Also der größte Fehler, den man machen kann, ist zu spät zu mähen. Dann kommt es zur Vergrasung.
Also wichtig, abmähen, wenn es eigentlich noch ein bisschen wehtut, weil es so schön aussieht.
Genau,
so
richtig.
Wächst und gedeiht. Julias Gartenpodcast mit wertvollen Tipps und praktischen Lösungen für deinen Garten.
Heute sind wir nicht im Garten, heute sind wir im Studio, aber natürlich geht es um den Garten. Ich freue mich sehr, zu einer neuen Folge von Wächst und Gedeiht Julias Gartenpodcast begrüßen zu dürfen. Julia ist auch da, die begrüßen wir gleich auch. Ich bin Thomas Achenbach, aber wir haben einen Gast und das ist das Schönste an der heutigen Folge. Bei uns zu Gast ist Professor Dr. Katrin Kiel und sie sind Professorin für, ich habe es aufgeschrieben bekommen von meiner Kollegin, Vegetationsökologie und Botanik an der Hochschule Osnabrück. Habe ich das richtig gesagt, Frau Kiel?
Ja, richtig, genau.
Sehr schön. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und Sie sind zu einem ganz bestimmten Thema da. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber das kann Julia noch besser sagen als ich. Julia, schön, dass du da bist.
Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Es geht um ein, glaube ich, ganz beliebtes Thema. Nämlich, es geht um Blühwiesen. Und da gibt es manchmal auch ein paar Enttäuschungen bei Blühwiesen, weil viele Menschen glauben, dass man mal eben nur eine Blühwiese anlegt, jetzt im Gegensatz zu einem Staudenbeet. Und das wäre dann so, als würde man ein paar Samen einfach auswerfen und dann blüht es schon. Und das ist ja, glaube ich, nicht immer so ganz erfolgreich. Wie sehen Sie das, Frau Kiel?
Ja, das ist richtig. Also erstmal danke auch hier für die Einladung. Es ist tatsächlich so, dass man einiges beachten muss, wenn man so eine schöne Blumenwiese oder Blühwiese anlegen will. Darüber werden wir uns heute ja hier austauschen.
Ja. Aber wie kommen Sie denn auf dieses Thema Blühwiesen jetzt speziell? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, ich bin Ökologin und insofern, ich beschäftige mich schon sehr lange mit der Artenvielfalt von Pflanzen. Ich bin Vegetationsökologin, wurde vorhin ja auch schon gesagt. Und in den letzten Jahrzehnten, das haben viele sicherlich auch schon gehört, ist es ja weltweit, aber auch in Deutschland, auch hier in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu einem sehr starken Rückgang der Artenvielfalt gekommen. Es gibt ja auch Studien, dass die Insektenvielfalt sehr stark abgenommen hat. Es gibt immer weniger Schmetterlinge, Wildbienen. Man sieht auf einem Spaziergang nur noch selten Blumen, also blühende Pflanzen. Aus meiner Kindheit kenne ich es, dass man einen Blumenstrauß pflücken kann bei einem Spaziergang. Das kann man heute längst nicht mehr überall. Mhm. Und insofern habe ich jetzt schon vor mehr als 20 Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie man solche Arten- und blütenreiche Vegetation auch wieder herstellen kann. Das ist nämlich möglich. Das ist bei Wiesen viel einfacher als bei einem artenreichen Naturwald. Es geht auch viel schneller, ne? Aber trotzdem muss man einiges beachten.
Und das kann ja im Großen geschehen, in den großen Blühstreifen am Rande von Wegen und Äckern. Aber wir Gartenbesitzer können doch auch alle selbst etwas dafür tun. Und auch darum soll es heute gehen, dass wir uns darüber unterhalten, was mache ich als Gartenbesitzer, wenn ich eine Blumenwiese, vielleicht auch nur ein paar Quadratmeter anlegen will. Und das soll nachhaltig sein und gelingen und schön blühen und eben auch diesen ökologischen guten Effekt haben. Was sind da die guten Bedingungen für eine Blühwiese?
Ja, Entschuldigung, ich muss noch einmal ganz kurz einhaken, weil Sie gerade Blühstreifen gesagt haben. Der Unterschied nämlich zwischen den Blühstreifen auf Äckern und einer Blumenwiese ist, dass die Blühstreifen nur für 1 bis 5 Jahre angelegt werden, dann wieder umgepflügt werden. Mhm. Und eine Blumenwiese wollen wir ja so anlegen, dass sie auch dauerhaft da bleiben kann. Ah, so wie wir sie auch im alten Grünland kennen. Es gibt noch sehr schönes altes Grünland. Also ich kenne aus meiner Kindheit noch die Margaritenwiesen. Es gibt sie auch noch im Weserbergland, auch vereinzelt in anderen Regionen Norddeutschlands. Um die geht es heute. Und aber wie Frau Kuhlmann gerade gesagt hat, auch hier kann man im eigenen Garten etwas tun, um zum Beispiel Schmetterlingen, Wildbienen und anderen blütenbesuchenden Insekten zu helfen.
Also es reicht, wenn ich einmal diese Wiese anlege und wenn es gut läuft, dann kommt sie Jahr für Jahr zurück und erfreut mich jedes Jahr aufs Neue und ich muss nicht jedes Mal wieder Samen kaufen gehen.
Das ist genau richtig und deshalb ist es auch so wichtig, sich am Anfang diese Arbeit zu machen und das wirklich sehr gut zu machen. Die Bodenvorbereitung, die Ansaat, darüber werden wir sprechen. Also dieses erste Jahr oder die ersten zwei, drei Jahre sind entscheidend und die Pflege ist entscheidend. Und dann kann ich die wirklich dauerhaft für 20, 50 Jahre oder so anlegen.
Das Schöne ist, wir können da sehr praxisnah drüber sprechen, weil wir wollen nämlich nicht verschweigen, dass Julia gerade in genau einem solchen Projekt drinsteckt. Du legst gerade eine Wiese an bei dir zu Hause. Ne?
Ja, mehrere Fleckchen Wiese, also mehrere Inseln, so 51 Quadratmeter langer Streifen und dann nochmal eine gut 35 Quadratmeter große Insel und dann nochmal eine kleinere Blüteninsel. Wow. Das, darüber werden wir sicherlich auch später noch sprechen. Mhm. Aber da habe ich mich tatsächlich auch schon mal ein bisschen informiert und auch mit Frau Kiel gesprochen, wie ich den Boden dafür vorbereite. Und da habe ich halt schon mal ordentlich den Rasen abgetragen. Also bei mir war der Rasen ehrlicherweise kurz gemähte Wiese oder kurz gemähtes Grün. Aber um ehrlich zu sein, ziemlich langweilig. Übrigens jetzt in dieser Zeit auch ziemlich verbrannt und trocken. Mhm. Und alles außer ansehnlich und auch nicht ökologisch wertvoll. Ich habe diesen Fleck schon lange im Blick und wollte da etwas tun. Und dann dachte ich, machen wir das doch einfach mal und machen wir es auch gleich richtig. Also ich habe diese obere Schicht vom Boden abgetragen. Und auf welche Bedingungen kommt es denn jetzt so bei der Anlage, dass es wirklich auch gelingt und dauerhaft ist, an?
Genau, das ist schon mal ganz besonders wichtig, das, was Sie gemacht haben. Die bestehende alte Vegetation muss wirklich komplett zerstört werden. Also entweder trägt man sie richtig oben ab, das ist am sichersten, weil man damit auch noch unerwünschte Arten aus der sogenannten Samenbank auch schon mit entfernt. Man kann auch fräsen oder umgraben. Dann muss man das aber unter Umständen mehrmals machen und bei trockenem Wetter. Und diese alten Gräser, das sind nämlich in den Rasenmischungen Zuchtgräser, die sehr konkurrenzstark sind. Wenn man die nicht komplett rausbekommt, dann kommen die wieder, zum Beispiel dann nach einem Regen und unterdrücken nachher die angesäten Pflanzen. Deshalb, ich muss sicher gehen, dass ich die wirklich komplett entferne.
Jetzt habe ich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen Glück mit meinem Gartenboden. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Also oft wird das auch als Pech gesehen, wenn man einen sehr sandigen, sehr nährstoffarmen Boden hat. Und den habe ich im überwiegenden Teil meines Gartens. Aber für das Projekt Blumenwiese ist das ja geradezu ideal, wenn ich es richtig verstanden habe. Was machen Gartenbesitzer, die nahrhafteren Boden haben, sagen wir mit mehr Lehmanteil?
Ja, also es kommt vor allem auf den Nährstoffanteil an und man kann tatsächlich sagen, die Pflanzen, die in diesen Wildpflanzenmischungen drin sind, die sind an nährstoffarme Bedingungen angepasst. Die brauchen gar nicht so viele Nährstoffe und je mehr Nährstoffe in einem Boden sind, je fetter der Boden sozusagen ist, desto eher passiert es, dass sich einzelne konkurrenzkräftige Arten durchsetzen, die anderen unterdrücken, Gräser und so weiter. Wenn es schon einen nährstoffarmen Boden gibt, der muss nicht unbedingt sandig sein, es könnte auch durchaus ein steiniger Boden sein, das würde auch gehen. Selbst Bauschutt ist kein Problem, ne? Haben wir auch Beispiele hier aus der Stadt Osnabrück. Muss man diesen Boden trotzdem vorbereiten. Also das heißt, wir brauchen ein feinkrümeliges Saatbett, das ist das eine. Aber wenn ich jetzt einen nährstoffreicheren Boden habe, also so einen Lehmboden, dann ist es auch möglich, den, man sagt dazu, abzumagern, indem man zum Beispiel noch Sand einarbeitet. Mhm. Ne? Also man könnte da auch Sand aufbringen und in den oberen 10 Zentimetern richtig das nochmal, das ist natürlich eine ganz Menge Arbeit, das dann umzugraben, zu mischen, alles, damit dieser Boden dann sozusagen magerer wird oder die Nährstoffe verdünnt werden. Es ist nicht so, dass diese Mischung auf lehmigen Böden nicht funktionieren. Die können auch etwas lehmig sein. Die dürfen nur nicht so sehr stark aufgedüngt sein. Es sollte nicht in den letzten Jahren sehr viel Mist, Kompost und so weiter aufgebracht werden, meinetwegen bei Gemüsebeeten oder so. Oder wenn sie sehr viel gedüngt haben, dann ist es schwieriger. Es geht zur Not auch. Sie haben aber dann viel mehr Arbeit mit der Pflege. Das ist nämlich auch der Vorteil, wenn der Boden nährstoffärmer ist, dann hat man längst nicht so viel Arbeit mit der Pflege, dann muss man zum Beispiel nicht so oft mähen später.
Ah, ja. Im Grunde genommen ist das doch ideal. Da, wo sonst nichts wächst, säen wir die Blumenwiese an.
Ja, da wo sonst nichts wächst, stimmt ja auch nicht.
Es wächst ja immer was nichts Erwünschtes, stimmt. Ja. Also das nichts wächst, gibt ja. es ja gar nicht.
Also ne? wo vielleicht auch manchmal unscheinbarere Pflanzen wachsen. Mhm. Also ich denke, man kann sagen, also zumindest die üppigen Stauden würden da nicht wachsen. Also das insofern, das stimmt. Mhm. Und für solche Standorte eignen sich diese Mischungen. Aber es gibt auch unterschiedliche Saatmischungen für etwas mäßig nährstoffreiche und für wirklich nährstoffarme Böden. Also da kann man auch noch ein bisschen variieren.
Ich muss noch mal einen kleinen Schritt zurück. Ich bin ja hier der Gartenlaie bei uns im Podcast und immer derjenige, der die Fragen für die Menschen stellt, die nicht ganz so fachkundig sind. Sie hatten das Wort feinkrümelig gerade erwähnt. Da habe ich noch nicht so richtig eine Vorstellung, was das heißt. Können Sie noch ein bisschen drauf eingehen?
Genau. Das ist ganz wichtig. Also egal, ob ich jetzt meinen Boden so vorbereitet habe wie Julia Kuhlmann, also abgeplackt habe den Rasen oder jetzt auch noch oder nur umgegraben habe oder auch noch vielleicht Sand eingearbeitet habe. Ich muss diesen Boden dann wirklich sehr gut harken. Wirklich ein feinkrümeliges Saatbett, also es dürfen keine großen Bodenklümpchen da sein. Ah, ja. Sie müssen sich so das vorstellen, als wollten Sie Salat aussehen. Sie würden Salat zum Beispiel auch nicht im Garten einfach mitten auf den Rasen schmeißen und dann denken, naja, da kommt dann schon der Salat, damit kann man das wirklich gut vergleichen.
Ich würde das vielleicht tun, aber gut, aber jetzt weiß ich ja besser. Ja.
Mit unserer Beratung nicht mehr tun.
Ja, aber Salat muss man zum Beispiel auch, ist auch ein Lichtkeimer, ja, ne, darf man nicht so tief sehen und es darf nicht so sein, dass ich da so dicke Bodenklumpen habe, sodass diese ganz, ganz kleinen Samen oder teilweise ganz kleinen Samen dann in diese Ritzen fallen und dann kein Licht mehr bekommen. Also die meisten Wildpflanzenarten sind Lichtkeimer und deshalb braucht man eben diesen ganz fein gehakten, zerkrümelten Boden.
Okay, danke.
Und weil die so fein sind, ist das ja mit dem Aussehen auch gar nicht so leicht. Sie hatten mir so im Vorgespräch schon mal ein bisschen gesagt, dass diese Samen, Sie haben uns ja auch ein paar mitgebracht, dass sie so fein sind, dass man, wenn man eine große Fläche damit besät, sich auch schnell vertun kann. Und man wäre schnell die ganze Ladung los. Insofern ist ein bisschen Planung erforderlich, um sie auszubringen. Wie macht man das geschickterweise?
Ja, ich will noch einmal, ich habe tatsächlich hier etwas von der Osnabrücker Mischung, also einer Saatmischung mitgebracht. Das ist auch gar nicht alles so fein, aber es sind ganz, ganz feine Bestandteile. Das, was jetzt hier unten drin aussieht wie kleiner Staub oder Dreck, sind auch Samen. Zum Beispiel Johanniskraut oder Glockenblumen oder hier ist auch was auf den Tisch gefallen. Das sind ganz, ganz kleine Samen und die brauchen eben auch Licht. Es ist aber so, dass wir auch bei den Wildpflanzen, es wird zum Beispiel häufig gesagt, ja, das Saatgut ist ja auch so teuer. Das ist tatsächlich teurer als das einfache Billig-Saatgut aus dem Baumarkt.
Darüber sprechen
aber,
wir noch.
Man braucht auch nur ganz wenig davon. Mhm. Also man kann das mit 2 Gramm pro Quadratmeter oder manchmal sogar 1,5 Gramm pro Quadratmeter aussehen. Und das ist dann wirklich wenig, um das auf einer größeren Fläche zu verteilen. Und damit man das gut verteilen kann, wird dieses Saatgut dann noch aufgemischt. Das kann man mit Sand machen oder mit Maisschrot. Funktioniert auch sehr gut, weil Maisschrot so feine und grobe Anteile hat. Genau, damit man ein bisschen was in der Hand hat, was man dann auch aussehen kann und gut verteilen kann.
Also von der Optik her könnten Sie mir das auch als Müsli verkaufen.
Jetzt. Das sieht ein bisschen aus wie Müsli, das sind Saaten. Ne? Im Müsli sind ja auch Saaten.
Ja, stimmt, so gesehen, ja. Okay, ja.
Genau. Und dann hatten Sie mir noch verraten, dass wenn man jetzt eine recht große Fläche besät, dass man dann vielleicht auch nochmal das Saatgut in zwei Teile teilt, damit man nicht plötzlich drei Viertel schon auf der Hälfte verteilt hat. Das finde ich auch ziemlich hilfreich. Also ich werde das auf jeden Fall so machen. Das habe ich mir schon mal vorgenommen.
Richtig. Das hängt also von der Größe der Fläche ab, ne? Ob Sie da zwei oder vier oder zehn Teile machen, also das Saatgut aufteilen und dann Ihre entsprechenden Quadratmeter abgesteckt haben, damit Sie eben, wie gesagt, nicht nach der Hälfte plötzlich ist die Tüte leer oder Ihre Saatschale und der Rest ist noch gar nicht angesät. Und wir machen das auch so, wir haben schon häufiger Gemeinschaftsansaaten gemacht mit Bürgerinnen und Bürgern. Dann kriegt jeder ein Tütchen und jeder seine Ecke, die er oder sie ansäen kann. Das funktioniert auch sehr gut. Also das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das aufzuteilen. Oder es gibt auch noch, habe ich mal gesehen, in einem bei einem Wildpflanzenvermehrer, der auch ein Video gemacht hat, wie man gut ansät. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass sie erstmal die Hälfte nehmen und einmal längs über die Fläche gehen und das verteilen und dann nochmal quer rüber gehen und dann nochmal verteilen. Das kann man auch machen.
Guter Trick.
Und wenn man dann gesät hat, dann sollte man es ja so ein bisschen, damit die Bodenschluss bekommen, die Samen anwalzen. Also ich habe eine Walze im Garten. Wenn jetzt jemand keine Walze hat, könnte man da auch vorsichtig drüber gehen? Oder wie könnte man es machen?
Genau, vielleicht noch ganz kurz dazu. Also warum soll man das machen? Es ist so, ich habe ja jetzt den Boden aufgelockert und dann kann es passieren, dass in diesen Krümeln sozusagen diese kleinen Samen keimen und sie landen aber unten noch irgendwo in der Luft sozusagen. Ne? Das heißt, das ist noch, dazu sagt man, da ist kein Bodenschluss. Man kann also, wenn man eine Walze hat, so eine Rasenwalze, dann kann man die nehmen, wenn man große Flächen hat. Also man kann das ja auch mit Landwirten zusammen machen oder mit städtischen Grünflächen, Ämtern, dann kann man am besten auch solche Gitterwalzen nehmen. Aber wenn ich es im eigenen Garten mache, dann kann ich das, wenn ich möchte, mit der Schaufel platt drücken oder ich laufe tatsächlich drüber oder ich mache mir so Bretter unter die Füße, ne, und drücke das damit an. Hauptsache, ich drücke das etwas an. Das muss man natürlich bei trockenem Wetter machen.
Sonst hat man es an der Walze
sonst
oder
klebt es da überall dran. Genauso Sinn. Wie die Ansaat. Ich kann auch kein feuchtes Material ansäen. Es muss schön trocken sein und dann kann ich das gut ein bisschen andrücken.
Aber dann müsste ich ja wässern danach dann, oder?
Nein, das muss ich nicht. Nein, dann sollten Sie, vielleicht, wir sprechen ja noch über die Aussaatzeitpunkte.
Ja.
Ich muss nicht direkt danach wässern, sondern das sind ja unsere Wildpflanzen, die sind daran angepasst, denn auch in der Natur fallen die Samen ja aus, fallen runter und keimen dann irgendwann. Ich sollte sie zu einem Zeitpunkt aussäen, wo es auch wahrscheinlich noch Regen gibt danach. Ne? Ja, also nicht im Hochsommer, würde ich mal sagen.
Nicht bei Dürre unbedingt jetzt so.
Was sind denn die idealen Ansaatzeitpunkte?
Also der nach meiner Erfahrung ist eigentlich der beste Zeitraum Mitte August bis Mitte September, weil wir dann noch trockenes Wetter haben. Wir können gut diese Bodenvorbereitung machen. Auch kriegen diesen feinkrümeligen Boden. Und dann können die Samen, wenn dann der erste Regen kommt, so im Herbst, sagen wir ab Ende September und so weiter vermehrt, dann können die noch keimen. Dann entwickeln sich im ersten Jahr noch kleine Jungpflanzen, kleine Rosetten. Und die sind dann schon groß genug, wenn sie in den Winter gehen, dass sie nicht mehr durch Frost geschädigt werden. Unsere Wildpflanzen sind ja an unser Klima angepasst. Ne? Das halten die dann aus. Wenn die aber ganz klein sind, stellen wir uns vor, wir würden erst im November aussäen und die sind winzig klein, dann sind sie doch noch etwas empfindlicher und dann können sie leichter durch Frost geschädigt werden. Also man sollte wirklich nach Möglichkeit dann spätestens im September aussäen. Man kann aber auch im Frühjahr aussäen. März, April würde ich sagen. Das Risiko ist ein bisschen größer, dass wir dann eine Frühjahrstrockenheit haben, dass danach der Regen fehlt. Wenn ich im Garten bin, dann, wenn die Pflanzen schon tatsächlich gekeimt sind und dann kommt eine Trockenperiode, dann wäre eventuell mal das Wässern angesagt. Normalerweise machen wir das eigentlich nicht. Insofern lieber so früh wie möglich aussehen, dann im Frühjahr, also gerne schon im März oder in der ersten Aprilhälfte, damit da noch ein bisschen Regen kommt und die Arten, die Keimlinge nicht ganz klein sind, wenn sie in den Sommer gehen.
Aber sind die nicht auch für Vögel sehr interessant? Also gehen die Vögel nicht dann da ran und picken sich da was raus und so? Und ist das gefährlich?
Also da ist ja der Vorteil, dass die meisten der Samen doch relativ klein sind. Und auch wenn wir jetzt gesagt haben, der Boden soll feinkrümelig sein, zwischen diese kleinen Krümel fallen diese Samen ja auch. Also es kann sicherlich sein, dass sich da mal eine Taube oder so den ein oder anderen Samen herauspickt. Aber wir haben jetzt nicht Erfahrung gemacht, dass das grundsätzlich die Ansaat gefährdet.
Okay.
Ja. Sie sagten ja gerade, also wenn ich das jetzt im Herbst sehe und ich mache das ja auch noch im Herbst, dann geht es ja auch in diesem Jahr noch auf. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir jetzt diese Fläche so vorstelle, dass da auch noch das eine oder andere, was da sicherlich doch noch im Boden ist, auch aufgeht. Also denke da so an die Gräser, die da alle so zu Hause sind. Wie gehe ich damit um? Also wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden und was macht man da?
Also wenn Sie so eine Bodenbearbeitung gemacht haben, dann werden vor allem einjährige Pflanzen keimen, die man so kennt als klassische Unkräuter aus dem Garten, sowas wie Vogelmiere oder Melde. Die sind nämlich daran angepasst, dass sie dann, wenn so eine Bodenstörung stattfindet, also wenn ich da irgendwie im Boden rumwühle, dann kriegen die einen Lichtreiz und dann keimen die. Und die Gräser sind im ersten Jahr normalerweise nicht das Problem. Es ist so, es können auch, das will ich aber auch sagen, da gerade bei Ihnen im Garten, wenn Sie so einen schönen, sandigen, mageren Boden haben, dann könnten sogar erwünschte Arten keimen. Ne? Also hier in Osnabrück und auch in Bramsche gibt es sogar seltene und gefährdete Arten der Sandmagerrasen, die wir hier im Stadtgebiet von Osnabrück auch haben, die dann aus der Samenbank kommen. Und das heißt, es ist nicht alles böse, was da kommt. Ne? Das muss man sich dann mal anschauen. Aber wenn man so die klassischen Kandidaten wie die Melde oder sagen wir mal, es wäre jetzt sogar Ackerkratz, Distel, Brennnessel oder sowas dabei, dann brauchen wir eine sehr gute Pflege im ersten Jahr. Also das wird normalerweise im Herbst dann noch kein Problem sein, aber im nächsten Frühjahr, dann macht man dann sogenannte Schröpfschnitte. Da mäht man die Fläche mit einem hoch eingestellten Mähwerk, also so, wenn es irgendwie geht, 10 cm hoch oder wenn man es kann, auch mit der Sense, ne, oder mit dem Freischneider, also je nachdem, was man zur Verfügung hat. Jedenfalls so, dass man diese unerwünschten Arten abmäht, bevor sie zur Blüte kommen. Mhm. Also wirklich auch bevor sie blühen, damit die nicht erst aussamen. Mhm. Ne? Und die anderen Wildpflanzen, die haben dann unten drin kleine Rosetten, die das vertragen. Die werden gar nicht getroffen von dieser Maat. Und deshalb ist es so wichtig, diese Pflege im ersten Jahr, dass man dann die unerwünschten Arten klein hält durch eine Maat, durch solche Schröpfschnitte. Das kann man unter Umständen auch mehrmals machen bei Bedarf. Ich gehe davon aus, jetzt bei Ihrer Rasenfläche, dadurch, dass Sie jetzt wirklich abgeplackt haben, dass das vielleicht nicht so ein großes Problem sein wird, aber das werden wir sehen.
Ja, genau. Und dann kann ich mich freuen auf eine herrliche Blütenfülle im nächsten Jahr. Das ist ja das, was sich viele Menschen auch wünschen, dieses bunte, fröhliche Blühen. Ist das dann im ersten Jahr schon zu erwarten? Und wie entwickelt sich so eine Wiese jetzt vom ersten aufs zweite, aufs dritte Jahr? Ich will das ja für immer anlegen.
Also die Wiesen, über die wir jetzt hier sprechen, oder auch diese, also wenn ich wirklich unsere heimischen Insekten damit fördern möchte, unsere heimischen Wildbienen, die sind oftmals hoch spezialisiert, ne, die brauchen ganz bestimmte Pflanzenarten, zum Beispiel, die haben so schöne Namen, die dunkelfransige Hosenbiene, die braucht eben Korbblütler, unsere heimischen Korbblütler, ne, oder die Natternkopf-Mauerbiene, die braucht den Natternkopf. die Rheinfahnen Seidenbiene braucht den Rheinfahn oder bei den Schmetterlingen der Schwalbenschwanz braucht die wilde Möhre. Also wegen dieser Insekten haben wir ja unsere heimischen Wildpflanzen genommen und zwar auch die aus unserer Region. Also wenn ich den Insekten in unserer Region, da wo ich also lebe, helfen will, muss ich die Pflanzen nehmen, die auch typisch dafür sind. Ne? Und es gibt auch verschiedene Mischungen für die Anlage von artenreichem Grünland. Die Grünlandarten, viele von die sind ja mehrjährig, weil wir eine dauerhafte Wiese anlegen und viele von denen blühen noch nicht im ersten Jahr. Damit man im ersten Jahr auch schon etwas sieht, damit man sieht, ah, die Ansaat ist erfolgreich und es blüht auch schon was, haben wir in Osnabrück, aber das machen auch viele andere Wildpflanzenvermehrer so, für den Blühaspekt im ersten Jahr auch kurzlebige Arten, Ackerwildpflanzen wie zum Beispiel Mohn und Kornblume beigemischt. Und deshalb hat man dann im ersten Jahr einen Blühaspekt, zum Beispiel mit Mohn, Kornblume, Kamille. Vielleicht ist schon mal die ein oder andere Margarite dabei, aber diese Margariten oder Witwenblumen, die sind noch nicht so dominant. Im zweiten Jahr ändert sich das Bild dann. Das ist auch erwünscht. Dann verschwinden tatsächlich Mohn und Kornblume. Wenn ich die dauerhaft erhalten wollte im Blühaspekt, müsste ich immer wieder umgraben oder den Boden irgendwie stören. Dann kommen aber die eigentlichen Grünlandarten, wie die genannten, Margarite zum Beispiel, Witwenblumen, Ferkelkraut als gelber Korbblütler, aber natürlich auch die Gräser. Also in den Mischungen, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, da müssen auch einige Gräser drin sein, zumindest dann, wenn ich Schmetterlinge fördern möchte, weil viele Schmetterlingsraupen auch Gräser brauchen. Aber es ist so, dass in diesen hochwertigen Mischungen die Gräseranteile nicht so hoch sind. Wir wollen ja jetzt nicht wieder eine grasdominierte Vegetation anlegen. Und wir suchen gezielt nach Grasarten, die nicht ganz so konkurrenzkräftig sind, die nicht alles andere dann überwuchern.
Ich würde gerne noch mal auf dieses Saatgut zu sprechen kommen, denn das ist ja das Besondere. Im Unterschied zu den Tütchen, die ich vielleicht irgendwo mal zugesteckt bekomme, hier Blühwieschen hier und dort, haben Sie ja mit Ihren Kollegen eine Mischung oder mehrere Mischungen entwickelt für die Region. Also für Region Osnabrück und ein bisschen drumherum. Was macht das Besondere dieser Mischung aus? Und wie unterscheidet es sich zum Beispiel von dem Magerrasen? Also warum ist es wichtig, dass ich regionales Saatgut verwende für meine Blühwiese, wenn ich etwas für Insekten tun möchte?
Genau, das ist sozusagen eine Mischung aus der Region für die Region. Das sind die Wildpflanzen, also ich habe es vorhin ja schon einmal kurz gesagt, also wenn ich Insekten fördern möchte, die hier vorkommen oder in meiner Region, in der ich lebe, dann muss ich auch die Wildpflanzen nehmen, die hier auch traditionell sozusagen oder nachgewiesen sind. In verschiedenen Projekten, schon im Rahmen des Osnabrücker Bienenbündnis, aber jetzt auch im Rahmen eines neuen Projekts im Bundesprogramm Biologische Vielfalt, Ostnatürlich heißt das, entwickeln wir Wildpflanzenmischungen auch für verschiedene Zwecke. Es gibt schon lange, schon seit 2014, die Osnabrücker Mischung, die auch einen hohen Kräuteranteil hat, 85%. Kräuter, die stammen alle hier aus, das ist Regio-Saatgut aus der Region 2, das ist so Nordwestdeutschland, also zu der Osnabrück gehört. Diese Mischung ist für mäßig nährstoffreiche Böden ist für sonnige Standorte. Dann haben wir auch, weil wir da einen Bedarf entdeckt haben, weil es auch in Osnabrück häufig solche sandigen Standorte gibt, eine Mischung entwickelt, die nennt sich Osnabrücker Magerrasen. Die kann man, also beide Mischungen, die Osnabrücker Mischung, den Osnabrücker Magerrasen, kann man in Osnabrück auch schon kaufen, also zum Beispiel bei der Touristeninformation. Und die Mischung enthält noch mehr Arten, die an sandige, trockene, magere Bedingungen angepasst sind. Die kann man sogar für Dachbegrünung verwenden. Die haben wir auch in einem anderen Projekt für Dachbegrünungsmaßnahmen, zum Beispiel auf Gebäuden der Hochschule Osnabrück, auch auf städtischen Gebäuden schon getestet. Wir haben aber im Rahmen des Projekts Ost natürlich jetzt auch noch weitere Mischungen entwickelt, zum Beispiel eine für halbschattige Standorte und eine auch für feuchtere Standorte, zum Beispiel am Rand von Regenrückhaltebecken. Und die testen wir gerade noch, die kann man momentan noch nicht kaufen. Also wir entwickeln die Mischungen so, dass wir erstmal Arten auswählen nach ihren Eigenschaften und auch nach der Herkunft. Und dann prüfen wir tatsächlich in Versuchen, ob das auch, ob sie auch funktionieren. Und erst danach wird eine Mischung dann sozusagen nochmal leicht verändert und kann dann auch in den Verkauf kommen.
Aber ich habe es richtig verstanden, das finde ich ja ganz interessant, dass Sie dann auch Sachen beigemischt haben, damit im ersten Jahr was blüht, weil sonst würde im ersten Jahr womöglich gar nicht so viel blühen und die Menschen würden dann sagen, oh, tut sich ja gar nichts und jetzt...
Richtig, genau. Nein, das ist ja ganz wichtig, weil viele sich ja auch nicht damit auskennen, wie dann diese kleinen Rosetten aussehen. Also ich erkenne schon, dass die Arten dann auch da sind. Außerdem ist es ja auch ein sehr schöner Blühaspekt. Und wenn man das jetzt wirklich besonders schön findet und auch im Garten so haben möchte, das könnte man sogar streifenweise machen. Ne? Ich kann auch meine Blumenwiese anlegen und dann in einem Streifen dann jedes Jahr ganz, ganz kräftig haken, um dann oder den Boden wieder etwas aufzulockern und um den Mohn und die Kornblume da wieder sozusagen zu animieren, wiederzukommen, oder dafür können sogar Wühlmäuse gut sein. Ne?
Ah, die ja, haben davon, auch
von denen habe ich reichlich. Ja.
Könnte ich auch noch welche zur Verfügung stellen.
Ja, ja, genau.
Sie haben ja ganz viel Erfahrung mit diesen Projekten. Ne? Sie haben ja viele solcher Wiesen schon angelegt. Ich weiß, dass Sie nämlich großen Wert darauf legen, dass Sie angewandte Wissenschaft betreiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass da müssten Ihnen doch die Herzen der Bevölkerung entgegenschlagen, wenn Sie solche Blumenwiesen dahin zaubern. Ist das schon passiert? Also, dass die Leute sich wirklich begeistert haben über so etwas?
Ja, also wir führen, also momentan läuft ein Projekt der Stadt Osnabrück mit der Hochschule Osnabrück, das heißt Osnatürlich für mehr Artenvielfalt. Das läuft sogar von 2024 bis 2030. Im Rahmen dieses Projekts haben wir zum Beispiel auch schon Führungen durchgeführt und Stadtspaziergänge zu Ansaaten, und das stößt in der Regel auf große Resonanz und auch selbst privat, also bei manchen Spaziergängen komme ich ja auch mal an Flächen vorbei und habe da auch schon Reaktionen erlebt. Man muss natürlich wissen, das ist aber im Garten ja sonst auch so, dass ich nie durchgängig das ganze Jahr über diesen Blühaspekt habe. Ne? Es gibt natürlich einen besonders schönen Aspekt, so ab Mitte Mai bis Mitte Juni. Und wie die Fläche dann aussieht, hängt sehr stark von der Pflege ab. Ich kann sie aber auch so pflegen, dass sie auch dann noch länger im Jahr schön aussieht und unterschiedliche Blühaspekte bietet. Also in der Regel bekommen wir da gute Rückmeldungen. Es gibt aber auch gelegentlich mal Reaktionen. Wir hatten zum Beispiel im Rahmen dieses Projekts Ost natürlich, im Rahmen des Projekts Osnatürlich legen wir auch in Kooperation mit der Stadt Osnabrück, zum Beispiel mit dem Osnabrücker Servicebetrieb, neue Blühflächen an. Da war ich dann an einer Fläche mit Studierenden, um da auch sozusagen den Erfolg zu kontrollieren, also um aufzunehmen, welche Pflanzen sind gekommen. Und dann kam auf einem Friedhof, man muss sagen, das ist ein Friedhof, dann kam ein älterer Bürger vorbei und sagt, was ist das denn hier für ein Unkraut? Ne? Das kann auch mal passieren. Ne? Das ist ja grundsätzlich, bei Gärten gibt es ja auch sehr unterschiedliche Geschmäcker, muss man sagen.
So ist, ne? Das.
Und und allen wird man es da nicht recht machen können.
Sie haben jetzt gerade die Pflege erwähnt. Viele Gartenbesitzer wünschen sich ja auch mal Flächen, wo sie jetzt nicht so viel Pflegeaufwand haben. Wäre eine Blumenwiese eine solche Fläche? Und wie sieht dann eine Pflege, die ganz gut läuft, aus?
Ja, ich habe ja schon gesagt, je nährstoffärmer der Standort ist, desto weniger Arbeit habe ich mit der Pflege. Wobei
das
man
nicht für ein Glück.
Ja, genau. Wobei man auch sagen muss, wie gesagt, am Anfang ist es wichtig, dass man in diesen ersten ein, zwei Jahren wirklich gut dranbleibt, ne, dass man das wirklich gut vorbereitet. Also diese sehr gute Bodenvorbereitung ist schon die halbe Miete, weil dann habe ich gar nicht die Probleme mit so vielen unerwünschten Arten. Wenn ich jetzt also meine Fläche gut vorbereitet habe und vielleicht dann doch nochmal ein Schröpfschnitt notwendig ist, dann bedeutet das, also darüber haben wir vorhin ja schon gesprochen, dass ich dann, wenn unerwünschte Arten kommen, dass ich die dann eben abmähe. Auf die Dauer, also ab spätestens ab dem zweiten Jahr, müssen diese Flächen dann ein- bis zweimal jährlich, selten, wenn es nährstoffreich ist, dreimal jährlich gemäht werden. Also nur, wenn es wirklich nährstoffreich ist. Also ist es ein ganz magerer Standort, dann kann eine einmalige Maat ausreichen. Ist es mäßig nährstoffreich, dann kann es auch notwendig sein, zweimal zu mähen. Also auch die klassischen Blumenwiesen früher wurden in der Regel zweimal gemäht. Das hängt ein bisschen von der Region ab und vor allem auch vom Wetter. Das heißt, man sagt jetzt gar nicht einen festen Termin. Also man nimmt den Zeitpunkt, und das tut einem auch ein bisschen weh, muss man sagen. Nämlich dann, wenn die Margariten gerade anfangen abzublühen, dann blüht noch einiges. Ist aber auch so, ja, aber aus diesem Grund, weil wir sowohl für uns selber nicht alles abmähen wollen, aber auch für die Insekten ja noch einen Blühaspekt erhalten wollen, empfehlen wir eine gestaffelte Maat. Das heißt, Sie sollten nicht alles auf einmal abmähen, sondern Sie können die Hälfte oder zwei Drittel der Fläche sozusagen früh mähen. Und früh heißt, sagen wir mal, in der ersten Junihälfte, je nachdem, wie früh das Frühjahr startet. Ne? Also früher war das Mitte Juni, heute kann das auch schon mal Ende Mai, Anfang Juni sein, wenn wir so warme Winter haben. Und dann würden Sie die andere Hälfte 6 bis 8 Wochen später mähen. Wenn Sie die zweite Hälfte mähen, dann blüht die erste schon wieder nach. Das ist nämlich auch das Schöne, wenn ich so früh mähe, dann habe ich im August einen sehr schönen Nachblühaspekt und verlängere insgesamt diesen Blühaspekt dadurch. Dagegen, wenn ich jetzt alles spät mähe, das ist auch das, worüber sich manche Menschen dann später beschweren, sagen, oh, jetzt ist ja alles braun. Aber es muss gar nicht braun werden, weil ich ja einen Teil früh mähe. Und das Grünland, diese artenreichen Blumenwiesen, die Landwirte früher genutzt haben oder heute ja auch noch, also nutzen, die werden ja auch gemäht. Das ist der traditionelle Mahttermin. Wenn man gerne möchte, kann man damit auch experimentieren. Sie könnten sogar, wenn Sie einen ganz langen Blühaspekt haben, dann können Sie auch einen Teil schon mal im Mai mähen, also auch wieder nur hoch abmähen, sozusagen bevor die Blüte ist, weil dann haben Sie da wieder eine Fläche, die ein bisschen später im Jahr blüht. Ne? Also, aber normalerweise macht man es so, wie gesagt, dann meistens ist es so, ja, Ende Mai, Anfang Juni, wenn es ein kaltes Jahr ist, vielleicht Mitte Juni, also wenn die Margariten anfangen abzublühen, dann mäht man und den lässt man den anderen Teil stehen, den mäht man dann im August in der Regel. Nicht zu lange alles stehen lassen, weil dann, man muss daran denken, dass unten drin die Rosetten der Pflanzen Licht bekommen müssen. Das ist auch der Hauptgrund dafür, warum wir so früh mähen. Also früher war das, oder es ist eigentlich der Termin der Heumaat, aber diese Pflanzen sind daran angepasst, und zum Beispiel eine Margerite, die wird zwar groß, wenn sie blüht, aber die geht in dem Winter mit einer kleinen Rosette, die nur so 3-4 Zentimeter hoch ist, und die braucht Licht. Ja. Und wenn ich jetzt wiederum einen ganz nährstoffarmen Standort habe, einen sehr sandigen, trockenen Standort, dann habe ich möglicherweise im Juni noch gar nichts, was ich mähen kann. Solche Flächen kann ich dann auch einmal jährlich je nach Aufwuchs im Juli, August mähen, das geht auch. Ne? Ich möchte aber zum Thema Insekten auch noch sagen, dass wir auch daran denken müssen, dass es ja Insekten gibt, die ihre Eier zum Beispiel in hohlen Stängeln ablegen. Das machen auch manche manche Tagfalter oder auch Heuschrecken oder auch Wildbienen. Es ist durchaus auch sinnvoll, einen schmalen Streifen, also ja, vielleicht 10% der Fläche, kann auch etwas weniger sein, mal ganz stehen zu lassen, auch überwintern zu lassen, damit diese Insekten darin überwintern können. Also hängt immer davon ab, wie die Umgebung aussieht, ob es vielleicht in der Umgebung schon andere Streifen sowieso gibt, wo die Tiere überwintern können, am Rand des Gartens oder so. Mhm. Ne, daran muss man auch noch denken.
Und das, was wir abgemäht haben, lassen wir ja nicht auf der Fläche liegen, sondern räumen es ab, damit es nicht zu nährstoffreich wird. Hm? Ist das richtig?
Ja. Da, genau, da kann man auch noch unterscheiden. Also wenn Sie zum Beispiel diesen im ersten Jahr, falls Sie ein paar unerwünschte Arten haben, aber keine Riesenmengen davon, bei diesen Schröpfschnitten kann man das auch, wenn das kleinere Mengen sind, dann mal drauf liegen lassen. Aber es darf nie so sein, dass alles komplett abgedeckt wird. Ansonsten ist es wichtig, diese Biomasse wirklich abzuräumen. Das kann man auch trocknen und sein Kaninchen damit füttern. Man kann damit Heu machen, je nachdem. Also genau.
Als Mulchmaterial.
Oder als Mulchmaterial
verwenden. Dann hat man da demnächst auch eine
Blumenwiese. Ich wollte sagen, da sind ja ein paar Samen drin. Sie können es kompostieren. Also gut, wenn man es tatsächlich verfüttern will, dann müssten Sie uns nochmal kontaktieren, weil wir da für solche Zwecke auch spezielle Mischungen machen. Dass man wirklich dieses Material runterräumt, damit die kleinen Rosetten dieser Wildpflanzen das eben Licht bekommen. Das ist das Wichtigste. Mhm. Ja. Mhm.
Wenn jetzt in so einer Blumenwiese, ich denke da jetzt an einen Garten eines Freundes, der eine schöne Blumenwiese hat, da übernehmen jetzt aber so langsam etwas die Gräser, auch unerwünschte Gräser, die Regie. Bei Reisen, vor allem durch England, habe ich gesehen, dass die Engländer ganz viel mit einer kleinen Pflanze arbeiten, mit dem Klappertopf, mit diesem Halbschmarotzer, der da ausgesät wird, der sich dann an diese Gräser ranschmarotzt. Das finde ich irgendwie ganz charmant. Ist das etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte? Sollten sich da Quecken und Co. breit machen wollen da in so einer Blumenwiese, wenn es also zu wenig blüht und zu viel Gras hätte?
Ja, es sind zwar, glaube ich, meistens nicht die Quecken, sondern es können auch andere Gräser sein, also auch Grünlandgräser. Also die Quecke kriege ich eigentlich durch die Maat auch schon ganz gut in den Griff. Mit dem Klappertopf haben wir tatsächlich auch selber Erfahrung gemacht. Das funktioniert wirklich ganz gut. Wir haben schon in einem Projekt pro Saum mal so Säume angelegt, unter anderem auch mal auf einem ehemaligen Maisacker, der natürlich sehr nährstoffreich war. Da haben wir dann Klappertopf ausgebracht und der Klappertopf schwächt tatsächlich viele Grasarten, nicht alle, der ist auch ein bisschen spezifisch. Also es gibt verschiedene Klappertopfarten, den kleinen, den großen. Also man sollte dann auch den nehmen, der typisch für die Region ist, in der man sich befindet. Dadurch sind die Gräser weniger konkurrenzkräftig und ich habe insgesamt dann wieder einen schöneren Blühaspekt. Das funktioniert wirklich, haben wir selbst auch schon
ausprobiert. Und der Klappertopf selbst, der blüht ja auch.
Der blüht auch schön, gelb. Genau.
Richtig. Und er heißt so, weil wenn seine Blüten vertrocknen oder die Samen dann und man das ein bisschen schüttelt, dann klappert es.
Genau.
Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, dass man eine Pflanze aussäen kann, die den anderen Pflanzen, die man haben will, dann hilft. Ne? Das
ist eigentlich eine Geschichte. Ne? Und der Klappertopf ist eine einjährige Pflanze, also wenn Sie den tatsächlich haben, dann müssen Sie ein bisschen darauf achten mit der Maat, dass der dann auch noch aussamen kann und Sie dann danach mähen. Ne? Weil wenn Sie die sozusagen den sollte man nicht während der Blüte, weil dann verlieren Sie den mit der
dann
Zeit.
Hat man den nicht mehr drin.
Mhm. Genau.
Aber jetzt erstmal bei der Ansaat braucht man den ja noch nicht.
Nein.
Aber wenn man jetzt eine Wiese hätte, die so ein bisschen verkommen ist, vielleicht könnte man es damit
Ja, man sollte erstmal versuchen, also das Hauptproblem ist wirklich, warum die Flächen vergrasen, ist die zu späte Maat. Also es wird auch leider selbst von Naturschutzkreisen immer wieder gesagt, ja, sozusagen Naturschutz, Grünland, das muss spät gemäht werden. Es gibt natürlich auch Flächen, wenn ich jetzt Wiesenbrüter habe, aber die haben sie ja nicht im Garten, ne? Ja, nicht. Dann gibt es da bestimmte Gründe, warum vielleicht spät gemäht werden müsste. Aber selbst da ändert sich die Meinung auch schon. Also der größte Fehler, den man machen kann, ist zu spät zu mähen. Dann kommt es zur Vergrasung. Mhm. Und wenn Sie die, also in der Regel kommt es gar nicht so weit. Und wenn Sie aber den Eindruck haben, es wäre jetzt so, das kann vielleicht gerade bei etwas nährstoffreicheren Böden der Fall sein, dann kann man mit diesem Tappertopf gut arbeiten.
Also wichtig, abmähen, wenn es eigentlich noch ein bisschen wehtut, weil es so schön aussieht.
Genau.
Wenn es wehtut, richtig. Eine gewisse Kompromisslosigkeit.
Ja, aber man muss ja bedenken, dass ich dadurch eben 6 Wochen später habe ich das auf der gleichen Fläche wieder einen sehr schönen Blühaspekt, während sie sonst 6 Wochen später braun aussehen würde. Insofern gewinne ich dadurch auch etwas. Mhm. Ne?
Ja. Okay. Ja, Thomas, kannst du dir dann ja nächstes Jahr in meinem Garten angucken.
Da bin ich sehr gespannt drauf.
Wenn ich mir das Saatgut, was Sie hier so auf den Tisch gelegt haben, so ansehe, das ist ja wirklich fein und klein. Es gibt ja manchmal, also abseits von diesen Tütchen, die man überall mal so zugesteckt bekommt oder die irgendwie als Werbegeschenke mal gereicht werden, gibt es ja auch Seedbombs. So Kugeln, in die dieses Saatgut gepresst ist.
Badekugeln sowas.
Ja, genau, so die man dann irgendwie so Guerilla-Garden-mäßig irgendwo hinschmeißen könnte. Was halten Sie denn von denen?
Ich habe auch schon mal welche geschenkt bekommen und habe sie deshalb sogar im eigenen Garten einfach mal ausprobiert. Also ich war vorher schon nicht sehr überzeugt davon, weil wir haben ja gehört, das sind ganz kleinsamige Arten und Seedbomb bedeutet, ich habe einen Lehmklumpen und in denen sind Samen sozusagen eingearbeitet. Das heißt, ein großer Teil dieser Samen bekommt in diesem Lehmklumpen gar kein Licht. Und dann werfe ich den irgendwo hin. Diese Seedbombs, die ich geschenkt bekommen habe, die sind noch nicht mal richtig zerfallen. Also wie sollen alle Samen auf einem Haufen in einem Lehmklumpen sich entwickeln? Mhm. Das funktioniert oft nicht. Und dazu kommt auch, dass auch, also ich habe jetzt nichts grundsätzlich gegen Guerilla Gardening, einmal Samen irgendwo hinschmeißen und sich sonst dann nicht drum kümmern, das funktioniert auch nicht. Also zumindest nicht bei Blumenwiesen oder auch artenreichen Säumen, weil die Pflege ja auch dazu gehört.
Leuchtet ein.
Es ist ja auch ganz eindrucksvoll, also wir müssen ja auch ein bisschen beschreiben für diejenigen, die es nicht sehen können, aber das sind ja doch ganz, ganz viele, viele, viele Samen, die da drin sind. Wie in so einer Blühmischung, wie viele verschiedene Sorten können da so drin sein dann?
Ja, das sind verschiedene Pflanzenarten und auch da gilt, je artenreicher die Mischung, desto besser. Es gibt manchmal billige Mischungen, also auch bei den Vermehrern für Regio-Saatgut oder für, man sagt auch, gebietsheimisches Saatgut, gibt es Mischungen mit 70% Gräsern oder mehr. Und da kann ich dann nicht so einen guten Blühaspekt erwarten wie bei der Osnabrücker Mischung, wo ich nur 15% Gräser drin habe. Also ich würde sagen 50%, maximal 50% Gräser. Und von der Artenzahl so ist es gut, wenn man 40 Arten hat. Also in der Osnabrücker Mischung haben wir 44 Arten. Das schwankt mal so ein ganz kleines bisschen, weil mal in einem Jahr mal eine Art nicht verfügbar ist wegen schlechter Ernte oder so. Das ist eine gute Zahl. Also unter 30 sollte man nicht gehen. Es ist so, das ist nämlich auch noch das Interessante, die Osnabrücker Mischung, weil wir die ja 2014 schon entwickelt haben, ist sie wirklich tatsächlich im Rahmen des Bienenbündnisses und auch von Privatmenschen jetzt schon an vielen verschiedenen Orten angesät werden. Mhm. Je nach Boden entwickelt sich eine etwas andere Vegetation.
Ah ja.
Auch deshalb brauche ich eine artenreiche Mischung, weil mal die einen Arten ausfallen, zum Beispiel auf kalkreichen Böden, da kommt kommt dann wirklich dieser Natternkopf und andere Kalkzeiger sehr gut. Ist der Boden jetzt sehr sauer, dann kommen andere Arten besser. Dann wird es etwa nicht ganz so artenreich sein. Das ist aber eine Grundregel in Mitteleuropa. Kalkreiche Standorte sind immer artenreicher. Ne? Und insofern sollte die Mischung deshalb auch artenreich sein, weil mal die einen Arten, mal die anderen ausfallen und damit ich immer noch eine gute Mischung habe.
Aber Margeriten sind immer dabei? Oder?
Margeriten sind die halt normalerweise, die wenn ich, außer ich mähe zu spät. Wenn ich zu spät mähe, das rächt sich sofort.
Okay. Ja. Die Botschaft dann, ist angekommen.
Dann verliere ich die, genau.
Machen wir ein paar Kalendereinträge. Ja. Genau. Teil 1, Teil 2, genau. Fläche 3.
Ja, genau.
Davon wieder Teil so und so.
Ja, das, ja. Also,
das, aber das wird man, glaube ich, da gewinnt man Erfahrung, denke ich.
Ja,
ich glaube das, schon, dass das Pflege leichter ist als jetzt das klassische Staudenbeet.
Das würde ich auch sagen. Das ist also, wenn Sie gerade, wenn Ihr Standort nicht so nährstoffreich ist und Sie mähen das an sozusagen den einen Teil im Juni, den anderen Teil dann eben im August, dann haben Sie, also dann haben Sie nichts, das war's dann. Sie müssen das runternehmen, aber Sie brauchen zum Beispiel nicht zu düngen. Bitte auf gar keinen Fall düngen. Ne? Sie müssen nicht düngen, Sie müssen nicht vertikutieren. Also und ich finde persönlich, also Sensen ist auch eine schöne Arbeit, also für mich jedenfalls. Also nicht mit der Motorsense.
Denn Motorsense ist keine schöne Arbeit.
Aber man kann es auch anders machen. Manche Leute arbeiten auch gern mit Maschinen, also wie man es eben möchte. genau, also ich würde auch sagen, es ist weniger Arbeit als das klassische Staudenbeet. Ja. Genau.
Und dann kann man sich da schön hinsetzen und dem ganzen Summen und Brummen lauschen.
Ja.
Können Sie nochmal diese Bienenarten sagen? Das hat mich ganz fasziniert. Also das war ja, also
der schöne Name war die dunkelfransige Hosenbiene.
Hosenbiene,
ja,
die dunkelfransige
ich glaube,
Hosenbiene.
Aber ich habe Ihnen noch
das
den
ja
Flyer, den haben Sie jetzt nicht. Genau.
Die
dunkelfransige Hosenbiene, die heißt so, weil sie tatsächlich an den Hinterbeinen so lange Haare hat, die wie so Höschen aussehen.
Ach toll.
Und
da packt
es ist so,
die Pollen.
Da packt sie die Pollen, genau. Und Wildbienen, es gibt ja in Deutschland mehr als 600 Wildbienenarten.
Ja.
Ne, das heißt, man kann nicht sagen, die Biene. Ne, und die Honigbiene ist tatsächlich ein Haustier. Ne, und von diesen mehr als 600 Wildbienenarten haben wir selbst in der Stadt Osnabrück, und die Liste ist noch nicht vollständig, schon mehr als 120 Arten gefunden, also auch in eigenen Untersuchungen, also sowohl auf städtischen Flächen, also auf Flächen auf Wiesensäumen, aber auch selbst auf unseren Gründächern, die wir mit Wildpflanzen angelegt haben. Und diese Arten, also es gibt welche, die sind die können verschiedene Pollen, also Pollen von verschiedenen Pflanzenarten sammeln. Die Wildbienen brauchen diesen Pollen, also den Blütenstaub, weil die daraus so kleine Kügelchen machen. Und diese Kügelchen kommen dann zum Beispiel in hohle Stängel. Die sieht man ja manchmal in diesen Nisthilfen. Man muss aber sagen, die meisten nisten im Boden. Die graben also im Boden Brutröhren. Und da werden diese Kügelchen aus dem Pollen eingelagert und da wird ein Ei draufgelegt und diese dunkelfransige Hosenbiene, die muss man mal, ich habe die mal beobachtet, die wühlt also diesen Sand dann aus so zwischen Pflasterritzen und so raus, also überhaupt nicht schädlich, ne, sondern die macht eine Röhre, so ein kreisrundes Loch und da rein werden diese Eier gelegt. Daran muss man natürlich auch noch denken, dass diese Bienen oder diese Insekten auch noch Nistplätze brauchen. Ne? Da kann ich solche Nisthilfen nehmen, also
gute
Nisthilfen. Man sollte auch nicht, ein Kollege von mir hat gesagt, man soll nicht Bienenhotel sagen. Der hat gesagt, sie kriegen ihre Kinder ja auch nicht im Hotel. Ne? Das ist eine Nisthilfe.
Da ist was dran.
Genau. Die müssen gut sein, das geht jetzt heute hier über diesen Rahmen hinaus, aber wenn man im Garten mal so ein paar kahle Stellen hat, das ist überhaupt nicht schlimm, weil da können auch solche Wildbienen nisten. Genau. Und ich brauche sowohl die Vielfalt der Blüten, also gerade für die spezialisierten Arten. Ne, wie gesagt, es gibt die Rheinfarn ist ja so ein gelber Korbblütler, da gibt es auch sogar die Rheinfarn-Seidenbiene, die Rheinfarn-Maskenbiene, Also die haben wir zum Beispiel auch hier selber schon festgestellt. Es gibt auch ein paar, also auch Hummeln sind ja Wildbienen, gehören auch dazu. Die sind nicht ganz so spezialisiert, aber die brauchen auch ein breites Angebot an unterschiedlichen Blühpflanzen. Und selbst die Honigbiene, da gibt es Untersuchungen, dass für die Bienengesundheit auch eine große Artenvielfalt wichtig ist. Also dass denen nicht immer nur das Rapsfeld und die Bienenweide, also Phacelia, ausreicht.
Ja, ich denke, wir haben wirklich viel über Blühwiesen gelernt, dass es eben es sich lohnt, wenn man am Anfang ein bisschen Gedanken daran verliert, wie man es anfängt, wenn man im ersten Jahr gut pflegt, wenn man dass man daran denkt, nicht zu spät zu mähen und dass man auch viel beobachten muss. Ne? Genau. Es ist nicht überall gleich.
Richtig, dass die Flächen im Blick haben, das muss man, das ist total wichtig.
Aber ja, das wollen wir Gartenbesitzer ja auch unheimlich gerne, unsere Flächen im Blick haben. Also ich denke, da steht dem Vergnügen dann wirklich nichts mehr im Wege.
Wie geht's bei deiner jetzt weiter, Julia, bei deiner Wiese?
Ja, ich werde bald säen, aber ein paar Tage werde ich mir noch Zeit lassen. Ne? Bis Mitte September habe ich ja Zeit. Okay. Und dann werde ich es anwalzen.
Sehr gut.
Und dann ist das Werk für dieses Jahr schon getan. Und dann geht es im nächsten Jahr weiter.
Dann werden wir berichten, wie es da aussieht.
Das werden wir.
Sehr schön. Ich bin gespannt. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Katrin Kiel von der Hochschule Osnabrück. Das war sehr, sehr, sehr lehrreich. Ich habe wirklich wieder viel mitgenommen. Ich bin ja immer der Gartenlaie bei uns, aber ich glaube auch du, Julia, als Frau, die etwas tiefer drin steckt in den Gartenthemen, hast auch ganz viel gelernt heute, oder?
Absolut. Und ich habe mich sehr gefreut, dass dieses wichtige Thema, das viele unserer Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser sehr sympathisch finden auch, dass wir das so beleuchten konnten heute. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Das war uns ein Vergnügen.
Für das Gespräch, genau.
Dankeschön.
Ich, wie ich immer gerne sage, wir bleiben am Ball, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Gut.
Tschüss.
Wächst und gedeiht. Julias Garten-Podcast. Mit wertvollen Tipps und praktischen Lösungen für deinen Garten.